jetzt zuerst mal zu dem, was ich euch heute von meinem Herz teilen will. Ihr kennt das vielleicht. Da triggert euch einfach irgendetwas und in euch kommt Wut auf. Das kann eine Person sein, eine Situation sein, irgendetwas. Du kannst dann zornig werden, du kannst dann so richtig Vollgas geben, wenn dich irgendjemand angemacht hat. Bei mir kommt es dann meistens gerade direkt zurück. Kennst du das? Ja. Das ist so ein innerer Reflex, der geht einfach so. Da komme ich irgendwie nicht drum herum. Normalerweise. Stell dir vor, so eine Sache ist dann noch nicht geklärt und dann rattert es auch noch, wenn du schon schlafen willst zum Beispiel. Der hat etwas gegen mich oder weiß ich was und es schafft in dir, der hat mir Böses getan und du willst dich rächen. Es kann sein, dass das bei dir geschieht. Wenn du vielleicht... Ich sehe genügend, ja, das ist gut, danke. Ja, ich würde mich sonst melden. Manchmal rächen wir uns gleich, manchmal rächen wir uns später. Beides sind so angelegte Verhaltensweisen, die uns wahrscheinlich sehr leicht fallen. Und weißt du, das kann auch bei deinem Ehepartner sein, weil der kennt dich so gut und der weiß, wo dich triggern. Es kann dein Kind sein, können Kinder sein, die dir anbefohlen sind, es kann irgendjemand sein, der dich ein bisschen kennt und dich triggert. Wie können wir mit Wut, mit Rachegedanken umgehen, wie es Gott gefällt? Wie können wir so kommen, wie wir sind, geschaffen sind und auch einfach, so böse, wie wir manchmal auch sind, wie können wir so kommen, wie wir sind und zu Gott kommen? Hey, letzten Sonntag, da haben wir das Spannungsfeld von Verfolgung und Erlösung bei verfolgten Christen im Iran angeschaut mit Rolf Brennwald. Und weißt du, die haben ja wirklich Probleme, wir haben natürlich auch, aber wenn dann deine Liebsten getötet werden, wenn du selber Folter erlebst, da können schon dann richtig Rachegedanken aufkommen, da kommt es dann ganz, ganz schwierig. Und wie schaffen wir es auch in unserem Alltag einfach so damit umzugehen, dass es Gott gefällt? Spätestens dann, wenn es ans Lebendige der anderen geht, natürlich auch bei mir selber, dann geht es um die Frage, wo ist da eigentlich Gerechtigkeit? Wo ist da ein gerechter Gott? Wo ist da Gerechtigkeit im Leben? Wer ist zuständig für Gerechtigkeit? Und darüber dachten schon die Psalmen nach, darüber dachte Jesaja nach und auch die Psalmisten dachten nach. Und auch Jesus hat darüber nachgedacht und ich denke jetzt mal, ich lasse das mal ein bisschen verteilen, dann könnt ihr hier direkt mitlesen, das sind 1, 2, 3, und ihr habt das dann auch für euch. So, ich weiß nicht genau, ob es reicht, gebt es mal rum, und wenn ihr es nicht habt, kein Problem, gibst du mir noch eins gerade, damit es da hinten sicher eins hat, für euch beide. Versteht ihr mich? Geht es gut? Gut, gut. Es kommt auch hier vorne auf der PowerPoint, aber weißt du, ich finde die Dinge, die wir heute anschauen, die sind so wichtig, nimm sie mit nach Hause, weil Gott hat mich bewegt und vielleicht bewegt er auch dich. Wir lesen miteinander Psalm 14, Verse 4 und 6 und Jesaja 35, 4 bis 6 und Matthäus 5, 38 bis 42. Dort, wo diese Menschen, über die ich vorher gesprochen habe, über dieses Thema Angst, Wut, Zorn, Rache nachgedacht haben, lasst uns lesen miteinander dann, was fett gedruckt ist. Es wird auch hier vorne auf dem Beamer sein. Ich lese den ersten Vers aus Psalm 14. Werden die Bösen denn niemals klug, die mein Volk wie Brot auffressen und nicht daran denken, zum Herrn zu beten und dann miteinander? Aber Angst und Schrecken wird sie packen, denn Gott ist beim Geschlecht der Gerechten. Die Bösen wollen die Hoffnungen des Armen zerstören, doch der Herr wird ihn beschützen. Wieder miteinander aus Jesaja 35, Vers 4 bis 6. sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Aus Matthäus 5, Verse 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ich habe mich gefragt, warum und wann rächen sich Menschen? Kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben? Grundsätzlich rächen sich Menschen, weil sie irgendwie von irgendjemandem vielleicht verletzt worden sind. Da ist irgendetwas, das den Gerechtigkeitssinn stört. Oder tief eine Emotion bei dir auslöst. Weißt du, Wut und Trauer sind manchmal sehr nah beieinander. Vielleicht macht dich auch etwas traurig und du rächst dich. Ja? Das ist nah beieinander. Menschen üben Rache, weil die Verletzung aber auch tief und toxisch im kulturellen Gedächtnis sitzt. Nichts, weil es an dir selber geschehen ist, sondern an jemanden, den du lieb hast. Und du hast die ganze Verarbeitung nicht gemacht. Oft sind es nicht einfach die Betroffenen, die sich rächen, sondern die zweite oder dritte Generation. Spätere Generationen rächen sich für Dinge, die ursprünglich Betroffenen vielleicht sogar selbst schon bearbeitet und vielleicht auch sogar vergeben haben. Aber die Kinder derer, die dabei waren, die haben zwar den Konflikt mitgekriegt, aber vielleicht nicht den Prozess der Vergebung. Schwierig. Dann ist es tief im Gedächtnis von Generationen. Dann gibt es Situationen, da wird sich erst viel später gerecht, weil die Zeit noch nicht reif war oder die Gruppe oder die Menschen nicht stark genug waren. All das können wir selbst in der Bibel finden. In der Bibel, im Alten Testament, da gibt es so viele Situationen, wo sich Menschen einfach sofort rächen. Ich denke da an Simeon und Levi, die sich für die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina an der ganzen Stadt Sichem rächen und unverhältnismäßig einfach alle Männer umbringen dieser Stadt. Unverhältnismäßig. Das ist nicht mal Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehen wir das? Das geht über die Maßen. Ich denke an David, der seinem Sohn Salomon gebietet, Joab umzubringen, weil der Joab hat den David hintergangen und hat Abner, seinen Herrführer, und auch den Herrführer, den Amasa, den Herrführer von Juda, umgebracht. Und ich denke auch an die Begebenheit, das ist ein bisschen weit, also in 1. Könige 2 ist das auch gleich geschrieben, wo, als David stirbt, gibt er dem Salomon so noch mit und den bringst du noch um? Oder da schaust du, dass er nicht das Totenreich fröhlich oder dass er nicht fröhlich ins Totenreich geht und den anderen auch. Und da war noch einer, der Shimi Ben Gera, der hat David mal verflucht. Und jetzt ist irgendwie die Zeit, der hat ihm dann einen Schwur gegeben, ich werde dich am Leben lassen, aber jetzt ist so irgendwie die Zeit dran, dass der sterben muss, weil er den König Israels verflucht hat. Hey, das ist eigentlich Rache. Und doch mindestens, ja, der hat ja was getan, der Joab. Und der Shimi, der hat auch etwas getan, weil wenn du den König angegriffen hast, dann hast du wie Gott angegriffen damals. Das war so das Verständnis. Aber das ist Rache. Ich habe an aktuelle Beispiele gedacht. Es gibt so viel Völkermord, Genozide auf der Welt, die immer wieder so aufpoppen und dann geschieht so Jahrzehnte später wieder etwas. Ich dachte da an Ex-Jugoslawien. Serben und Kroaten, die haben seit also wirklich lange sind die am Kämpfen, immer wieder gegeneinander und das poppt immer wieder auf. Da ist immer wieder irgendjemand ist da betroffen und es quellen Kriege hoch. Ich denke an Ruanda, Hutu und Tutsi. Über Generationen immer wieder bringt die eine Gruppe die anderen um, dann werden diese wieder stärker und übernehmen wieder die Macht. So ticken wir. Das ist so grundsätzlich unser Ding. Wir sind so unterwegs, wir Menschen, nicht nur Menschen der dritten Welt. Wir ticken auch so, weißt du, tief drin. Unser Gerechtigkeitssinn tickt so. Dann kommt Jesus und legt dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn für uns so aus, wie es wirklich gemeint ist. Er legt das Alte Testament sowieso so aus, wie es wirklich gemeint ist. Weißt du, diese Stelle in Matthäus 5, 38, die wurde schon so viel missbraucht, um das Alte Testament als blutrünstig und rachgierig hinzustellen. Dabei war dieses Gebot damals ein Fortschritt. Schau dir Lamech an, der hat geprahlt, dass er für einen 100 umgebracht hat. Die Menschen sind böse. Da reicht es nicht einfach, das Gleiche zu tun, sondern da übertreibt man dann immer noch ein bisschen mehr. Und es ist auch so, dass dieses Gebot nicht ein Gebot für den Einzelnen ist, sondern ein Gebot, das in der Rechtsprechung gebraucht wurde, um das Strafmaß festzulegen, um zu sagen, hey, das muss verhältnismäßig sein. Es kann nicht sein, dass bei einer Vergewaltigung ein ganzes Dorf ausgelöscht wird. Aber wir Menschen denken so. Das Strafmaß soll dem Schaden entsprechen. Und wenn du das so aus dieser Sicht siehst, dann merkst du, das Volk Gottes war Vorreiter, war humanitär mit Fairness unterwegs und hat einen ganz neuen Kontrapunkt gesetzt zum Rest der Welt. Und jetzt sagt Jesus, hey, und da wird es jetzt konkret, wenn du mir nachfolgst, verzichtest du auf dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil wenn wir das leben würden, dieses Auge um Auge um Zahn, wenn wir das persönlich leben würden, nicht nur einfach für die Rechtsprechung, sondern wir würden das machen, glaub mir, 8 Milliarden Menschen auf der Welt wären blind und hätten keine Zähne mehr. Wir müssten uns wirklich von Flüssignahrung ernähren und wir könnten nicht mehr sehen, wenn wir das machen würden. Darum sollen die Nachfolgerinnen von Jesus auf ihr vermeintlich persönliches Recht verzichten. Jesu Worte entsprechen total dem Alten Testament, weißt du. Die Alten haben gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ihr sollt anders sein. Gott wird es für euch machen. Und das wurde schon im Alten Testament gesagt. Gott wird es für euch machen. Gott wird sich rächen für dich. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Mein ist die Rache und die Vergeltung, spricht der Herr. 5. Mose 32. Es ist nicht am Menschen, sich irgendwie zu rächen für irgendetwas. Es ist Gott, der gerecht ist. Du kannst nicht gerecht handeln. Was du tun wirst, wird dir auch niemals den Frieden geben, den du brauchst. Also wenn ich direkt zurückgebe, im Affekt etwas zurückgebe, ich habe nachher keinen Frieden über das, was ich gemacht habe. Vielleicht geht es dir anders. Aber nein, bei mir löst es ganz was anderes aus. Scham kommt mir auf über mich selbst, weil ich merke, das war nicht ganz gut. Och, unsere Beziehung wird nicht besser durch das, was jetzt geschehen ist. So passiert das. Das ist das, was, wenn wir normalerweise im Affekt handeln oder auch später sogar uns rächen, dann wird es nicht besser, dann wird es schlimmer. Und Jesus möchte, dass dass dieser Kreislauf, dieser Strudel von Rache, von etwas tun und dann sich rächen und wieder rächen und wieder rächen, dass das einfach irgendwo aufhört. Unser Kampf für Gerechtigkeit, sagt Jesus seinen Nachfolgerinnen, hey, lass es los. Gib's Gott, gib's dem Herrn. Jüngerinnen und Nachfolger von Jesus, die suchen selbst keine Rache. Sie erleiden lieber Unrecht, als die Spirale der Gewalt weiter anzuheizen. Und weißt du, Petrus, der hat in seinem Brief, im ersten Brief Petrus, in Kapitel 2, Vers 21 folgende, das wie auf den Punkt gebracht. Warum? Weil wir Jesus Christus ähnlich werden wollen und sollen. Er, also Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, der mir nacheifert. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Und weißt du, wenn du und ich auf diese Weise reagieren, dann machen wir nicht Unrecht zurecht. Dann bleibt Unrecht Unrecht. Was böse ist, ist böse. Ja? Und es ist nicht gut, wenn wir das auch verschweigen. Nein, das muss gesagt werden. Aber wenn wir so reagieren, wie Christus reagiert hat, dann gestehen wir uns ein, dass viele Situationen so toxisch geworden sind, auch wegen uns, nicht nur wegen dem anderen, so toxisch geworden sind, dass dieses Knäuel von Verwirrung, von Verletzung und von Zorn und Wut viel zu groß worden ist, dass wir das selbst noch handeln können, dass wir da selbst noch klarkommen damit. Vielleicht kennst du das Thema Jähzorn. Ich sage dir, es ist nicht lustig, jähzornig zu sein, du hast dich nicht mehr im Griff. Hast dich nicht mehr im Griff, wenn es mit dir durchgeht. Ich hatte das als Kind. Da ist es manchmal mit mir durchgegangen. Und so, wenn ich so völlig blank liege, wenn mein Nervenkostüm so richtig klein ist, dann kommt das wieder irgendwie auf auch. Ja, dann muss ich schauen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja? Gott hat geschenkt, dass ich mich verändert habe und er ist daran, am Arbeiten daran. Aber ich kenne das, wenn du dich nicht mehr im Griff hast. Und darum habe ich mich gefragt, was könnte hilfreich sein für dich und mich in unserem Alltag, wenn das so kommt, wenn das so ist, nebst genügend Schlaf und nicht immer auf dem letzten Zacken zu laufen, könnte es helfen, die Dinge tatsächlich Gott zu überlassen. Nicht selbst zu meinen, wir können es. Manchmal fällt es uns aber schwer, es Gott zu überlassen. Und weißt du, was dann hilft? Dann helfen die Psalmen. Und da gibt es die Rachepsalmen. Am Donnerstag haben wir so einen gelesen miteinander, Psalm 49, und ich habe den so tief gefunden. Und vielleicht wirst du in diesem Psalm auch merken, der ist einfach sowas von ehrlich. Der ist sowas von authentisch, der verschweigt nichts. Und das hat sogar mit dem Leben von Christus etwas zu tun und mit dem Leben von mir. Das ist authentisch, geht direkt ins Leben. Es ist anklagen, es Gott übergeben und dann loslassen, ihm geben. Und darum lesen wir diesen Psalm und der ist jetzt einfach nur da vorne. Und ich stelle mich jetzt da auch zu euch und ich bitte euch einfach aufzustehen dazu. Weil nachher werden wir noch ein Gebet sprechen und es tut ein bisschen gut, sich auch ein bisschen zu bewegen. Wir lesen ihn von Anfang an miteinander. Gott, bei dir liegt die Vergeltung. Komm endlich, Herr, zeige dich. Greife ein, du Richter der ganzen Welt. Gib den Vermessenen, was sie verdienen. Wie lange dürfen sie noch triumphieren, sie alle, die dich missachten? Wie lange noch, Herr? Sie reden und reden, diese Unheilstifter. Freche, überhebliche Prahler sind sie. Herr, sie unterdrücken dein Volk. Sie zertreten Menschen, die dir gehören. Sie bringen die Witwen und Waisen und töten auch die Fremden, die Gastrecht haben in deinem Land. Der Herr sieht ja doch nichts, sagen sie. Der Gott Israels achtet nicht darauf. Er, der den Menschen Ohren gab, sollte selbst nicht hören. Er, der ihnen Augen schuf, sollte selbst nicht sehen. Er, der alle Völker erzieht, sollte ausgerechnet euch nicht strafen? Der Herr gibt den Menschen Erkenntnis. Er kennt auch alle ihre Pläne und weiß, wie vergeblich und sinnlos sie sind. Wie glücklich sind alle, die du, Herr, erziehst, denen du Wissen gibst durch dein Gesetz. So bewahrst du sie davor, ins Unglück zu laufen. Doch für die Menschen, die dein Gesetz missachten, hebt man schon die Grube aus. Du lässt die Deinen nicht im Stich, Herr. Du sagst dich von deinem Volk nicht los. Bald richten die Richter wieder nach dem Recht und alle Aufrichtigen werden sich freuen. Wer hilft mir gegen die Unheilstifter? Wer verteidigt mich gegen diese Verbrecher? Herr, wenn du mir nicht geholfen hättest, dann wäre ich längst für immer verstummt. Wenn ich dachte, nun stürze ich, hast du mich mit deiner Güte geschützt. Wenn mir das Herz schwer war von tausend Sorgen, hat mich dein Trost wieder froh gemacht. Dürfen ungerechte Richter sich auf dich berufen, im Namen deines Rechtes Unrecht sprechen? Sie verbünden sich gegen jeden Menschen, der deine Geboten gehorchen will. Er wird zum Tod verurteilt, obwohl er schuldlos ist. Doch du, Herr, bist meine Burg. Du, mein Gott, bist der sichere Ort, wo ich mich bergen kann. Du zahlst ihnen ihre Verbrechen heim und vernichtest sie durch ihre eigene Bosheit. Ja, Herr, unser Gott, vernichte sie. Du darfst dich wieder setzen. Dieser Psalm, der zeigt uns, wie Verzweiflung eines Menschen aussehen kann, wie Ungerechtigkeit etwas machen kann mit unserer Seele, mit unserem Herzen, wo wir tief verletzt sind. Er zeigt Wut, er zeigt Rachegelüste, er zeigt, dass man einem sogar den Tod wünscht. Und da habe ich gemerkt, das ist wahrscheinlich Jesus genauso gegangen. Der war schuldlos. Den hat man verurteilt für das, was er nichts getan hat, was den Tod verdient. Wir können uns das bewusst werden, dass alleine Gott Gott ist und dass alleine Gott gut ist und so Rachepsalmen lesen, weil das uns authentisch macht. Und weil wir merken, da sind Menschen, die haben Gott ihr Herz ausgeschüttet und manchmal brauche ich das auch, dann schreie ich das einfach hinaus in den Wald oder ich gehe hin und lese solch einen Psalm und es tut mir einfach gut, authentisch zu sein, anzuklagen, loszulassen. Und dann brauchen wir aber Veränderung, weil Gott unseren Sinn, unsere Gedanken verändern will. Es braucht etwas Neues in unserem Leben. Und Franz von Assisi, der hat ein Gebet geschrieben, das einfach gut tut und so ein bisschen zeigt, was anders sein könnte. Und da geht es nicht einfach nur darum, es zu beten, sondern einzuüben. Zu üben. Im Alltag, weißt du, das kannst du nicht einfach so, das kann ich auch nicht, weil alles andere in mir dagegen arbeitet. Nicht immer, manchmal kann ich es, manchmal kannst es auch du. Aber weißt du was, ich merke, ich kann es nicht aus mir selbst. Ich brauche Jesus, ich brauche seine Hilfe und darum, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Lasst uns dieses Gebet genauso beten, wie wir den Psalm vorher miteinander gelesen haben. Lies es einen Moment aber für dich zuerst mal durch. Und dann stehe auf mit mir und damit sagst du, ja, Herr, ich will. Wenn du willst, dann steh auf und wir beten. Herr, mache mich zu deinem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.